Willkommen zu unserem Podcast.
Ich bin Katja Schupp, systemische Trauma- und Paartherapeutin.
Ich bin Thorsten Schupp, systemischer Berater und der Ehemann von Katja.
Hier wird euch Psyche logisch von uns erklärt.
Wir wünschen euch interessante Impulse.
Dieser Podcast ist für alle Menschen da draußen, die Opfer von emotionalem Missbrauch, Opfern von körperlicher Gewalt und sexueller Gewalt geworden ist oder sind. Dieser Podcast ist für alle Opfer, die keine Stimme erhalten haben, die nicht gehört worden sind und nach wie vor keinen Glauben bekommen und erhalten für all das, was sie furchtbar alles erlebt haben. Dieser Podcast geht an alle Kinder da draußen, die durch ihre Eltern emotionale, körperliche und sexuelle Gewalt erfahren haben und keine Stimme erhalten. Ich bin bei euch, ich fühle euch und dieser Podcast ist von ganzem Herzen für euch.
Hinter jedem Trauma, hinter jedem Menschen, der traumatisiert wurde, steckt natürlich auch eine Lebensgeschichte. Die Lebensgeschichte bedingt sehr viele Umstände, wie die Traumatisierung entsteht, wie sie sich auch entwickelt, inwiefern das weitere Leben dann ja auch bedingt. Und da wäre es vielleicht dann auch sehr interessant für alle Zuhörende, wie war denn bei dir deine Lebensgeschichte? Wie hat sich denn bei dir dementsprechend leider Gottes auch der dramatische Weg von deiner Biografie her denn so ein bisschen entwickelt? Das wäre vielleicht für viele auch interessant, dass man einfach auch schon vielleicht den Anfang deiner Lebensgeschichte auch so ein bisschen berücksichtigt und auch mit einbezieht. Ja. Weil ich denke, für viele beginnt ja auch der Weg der Traumatisierung schon sehr früh. Ja. Wie war es denn da bei dir?
Also bei mir kann ich schon jetzt sagen, weil ich ja Fachfrau bin, dass es schon mit einem pränatalen Trauma angefangen hat.
Und das ist für uns, was sagt das genau?
Genau, ein pränatales Trauma geschieht schon im Mutterleib der Mutter, ne? Dass das Baby, der Fötus, alles spürt und fühlt, was die Mutter an Emotionen mit sich trägt. Und da hat es eigentlich schon angefangen, denn meine Mutter wurde mit 17 Jahren schwanger von mir, also sehr, sehr, sehr jung, und war mit dieser Schwangerschaft so überfordert, dass sie nach Erzählungen nach bis zum 5., 6. Monat noch nicht verstanden hatte, dass sie eigentlich schwanger war.
Okay, ja, eigentlich unvorstellbar, aber...
Ja. Aber vor 45 Jahren, so alt bin ich ja, ist das wohl mitten in Neapel, im schönen Italien, vorstellbar. Mhm. Ihre ältere Schwester hat wohl festgestellt, dass ihr Bäuchlein immer größer wird und die Menstruation ausbleibt. Ja. Und ich kann jetzt nur erzählen, was mir übertragen wurde, was auch meine Mutter auf sehr harte und grausame Weise selber gesagt hat, dass sie mich nicht haben wollte und dass sie versucht hat, mich abzutreiben mit sehr, sehr, ja, sag ich mal, esoterischen und irgendwelchen abergläubischen Dingen, die man so gemeint hat, die könnten wirken. Aber das Universum wollte wohl, dass ich hier bleibe und eine Berufung erfülle, denn es hat nicht funktioniert. Aber so ist, kann man ganz klar vom pränatalen Trauma schon sprechen, weil ein Kind in dem Moment spürt, dass die Mutter nicht nur überfordert ist, sondern dass die Mutter keine Liebesgefühle spüren kann und die Freude, dass es kommt, sondern dieses weghaben möchte. Und das setzt sich schon in unserem Nervensystem fest, denn wenn wir 5, 6 Monate sind, ist unser Nervensystem absolut schon ausgebildet, ist da und speichert diese Gefühle und Emotionen, die die Mutter bezüglich uns hat dem definitiv ab. Und das ist ein der Traumalehre ganz, ganz klar. Wissen auch viele, die sich mit Trauma auseinandersetzen, dass pränatale Traumata eine ganz, ganz scheinendes Erlebnis sein können. Jetzt kommt hinzu, dass mein 17-jähriger Vater, weil der war auch 17, auch überfordert war und sich nicht gefreut hat auf dieses Kind, sie somit sehr allein damit war. Was sie als Support hatte, sie ist in einer Familie groß geworden mit vielen Kindern, also 9 Kinder, davon waren 2 Totgeburten, also 7 Geschwister. Und sie einigermaßen wirklich supportet wurde und auch von meinen Großeltern wohl zu der Zeit, was ich toll finde, trotz dieser frühen Schwangerschaft unterstützt wurde. Dann ging es weiter mit dem Trauma, weil meine Geburt sehr traumatisch war. Also ich bin 2 Tage zu früh gekommen. Jetzt mag man meinen, was ist das? Was bedeutet das? Das kann sehr viel mit dem Geburtskanal machen. Und meine Mutter lag wohl 2,5 bis 3 Tage mit mir in den Wehen. Also der Start ins Leben war so dramatisch, war herausfordernd, und war wohl mit ganz heftigen Schmerzen und auch Ängsten im Geburtskanal. Denn es hieß, ich wäre oft stecken geblieben. Es hieß, man wollte mich per Kaiserschnitt holen, meine Mutter wollte das wohl nicht. Also das müssen 2,5 sehr dramatische Tage gewesen sein. Und das alles bleibt in einem Säugling im Nervensystem abgespeichert. Schon mal, also ist
Ja.
das für dich auch erklärt, was so ein pränatales Trauma und ein Geburtstrauma auslösen kann erstmal.
Also das ist für mich ja auch der gute Übergang. Für mich die Psyche auch wieder ein bisschen logisch erklärt,
Ja.
auch für die Menschen, die versuchen, sich viele Sachen nur über die Erklärungsebene zu holen.
Ja.
Was für mich komplett auch einleuchtend ist. Und auch mich jetzt im Moment ein bisschen schwer mitnimmt, weil sich doch viele, und da schließe ich mich komplett mit ein, immer wieder fragen, sind wir denn wirklich gewollt auf
Genau.
unserem Planeten Erde?
Ja.
Und das trägt natürlich, so wie es du jetzt wunderbar auch für mich erklärt hast, dazu bei, ein bisschen das logischer zu verstehen.
Es gibt also Menschen, die zum Beispiel eine wunderbare Kindheit dann erleben, liebevolle Eltern, Geborgenheit, Zuneigung und sie trotzdem diesen starken Glaubenssatz in sich tragen, ich will nicht geliebt, ich bin nicht gewollt und sich nicht erklären können, woher das kommen kann, weil alles andere ist doch super gelaufen und man stellt auch fest, dass nichts abgespaltet wird, also keine Dissoziation stattfindet. Und da ist der Moment, wo Traumatherapeuten einfach einsteigen und sich mal die Geburt, die Schwangerschaft anschauen. Und da ganz interessant wird, wenn sie dann mit den Müttern sprechen, die Klienten, das habe ich so oft, diese Erfahrung, dann doch rauskommt, dass die Schwangerschaft schwierig war, dass sie Ängste hatten, dass sie überfordert waren, dass sie eigentlich dieses Kind zu dem Zeitpunkt gar nicht haben wollten und so weiter. Und dieser Glaubenssatz hat sich im Nervensystem, ich sage jetzt mal Glaubenssatz, also dieses Gefühl, ich bin nicht willkommen, setzt sich da im Nervensystem fest und zeigt sich im Laufe des Lebens.
Der Speicher im Nervensystem,
Ja,
kann man so bildhaft
kann man so
nehmen.
bildhaft sagen, ja.
Okay. Also für mich natürlich dann jetzt auch interessant. Für mich war das eine ganz tolle Erklärung, auch wie das in dem Vorlauf von
Ja,
Schwangerschaft, Geburt.
genau.
Und ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Bei manchen kann es dann durchaus in der weiteren Kindheit positive Ansätze und positive weitere Wege geben. Bei dir war es ja dann im Anschluss ja auch dadurch, dass die Überforderung deiner Mutter ganz offensichtlich ja auch da war.
Ja.
Wie ging es denn in deiner Kindheit dann weiter, nachdem praktisch, sage ich jetzt mal so, auch deine Kleinkindesalter, wie ging es denn für dich in deiner eigenen Familie denn weiter?
Also rückblickend finde ich das ganz süß, was eine ganz tolle Anekdote ist. Es geht um meine Taufe, dass da schon dafür gesorgt werden musste, dass ich akzeptiert werde, wie ich bin und nicht, wie man mich gerne hätte. Und da bin ich im Nachhinein sehr stolz auf meine Mutter, das kann ich ganz offen hier auch sagen. Ja, meine Mutter hat mich Katja genannt und das war im tiefen katholischen Neapel vor 45 Jahren ein Name, der eben nicht der Bibel entspricht und dem Katholismus, denn es gibt da nur eine Katharina, aber keine Katja. Und als sie mich taufen lassen wollte, hat dieser Pastor, dieser Priester in der Gemeinde in Neapel ein Riesenterz gemacht. Katja geht gar nicht, wir müssen sie Katharina taufen, wir müssen Katharina nennen. Und ja, meine Oma, mein Opa und auch meine Mutter, so rückwirkend haben sie mir das erzählt und ich finde es ganz toll, dafür bin ich sehr dankbar. Hat gesagt, nichts da, die heißt Katja, ich will sie Katja nennen, nicht Katharina, und ist dann extra nach Rom gefahren, also
Ja.
60 Kilometer weiter von Neapel, um einen Pfarrer zu finden, der dann sagt, ja, das ist für mich okay, Katja ist eine Ableitung von Katharina, ist völlig in Ordnung, können wir sie taufen. Also das war etwas, wo ich wirklich sehr, sehr als ganz, ganz tolle Erinnerung zwar nicht habe, aber mir vermittelt wurde oder erzählt wurde und ich finde es ganz toll. Ja, also ich weiß, dass die ersten Monate, als ich auf der Welt war, meine Mutter mit meinem Vater zusammengelebt hat, aber es nicht funktioniert hat. Ich sage jetzt mal das, was meine Mutter mir erzählt hat, denn ich habe dann Jahre später eine andere Version von meinem Vater erfahren, dass er nie da war, dass sie alleine mit mir zu Hause war. Er war Tageslöhner, also er ist auf Obstplantagen gewesen in Neapel und hat Obst quasi geerntet und es dann verkauft und hat abends immer ein bisschen Geld bekommen. Er ist anscheinend damit nicht nach Hause gekommen. Er war wohl spielen und trinken. Da war mein Vater 18, sie war 18. Und ja, sie hat sich wohl bei ihm nicht geliebt, nicht geborgen gefühlt und hat meinen Opa, meinen Großvater darüber in Kenntnis gesetzt und der hat sie dann zu sich geholt. Mit mir als Baby und die ersten 7 Jahre meines Lebens in Neapel bin ich sehr liebevoll, sehr behütet, sehr voller Sicherheit und ja, Zuneigung groß geworden mit meinen Großeltern, mit den Geschwistern von meiner Mutter, also Tanten und Onkel, die noch zu Hause bei meinen Großeltern gelebt haben. Und meine Mutter ist jeden Tag quasi putzen gegangen in Privatwohnungen und ich war den ganzen Tag bei meinem Opa und Opa. Und das waren für mich wunderschöne Jahre, wo es in mir nichts gefehlt hat, wo es keinerlei, meiner Meinung nach, negative Ereignisse gab, die traumatisierend waren und die rückwirkend für mich schon sehr, sehr positiv auch als Ressource geprägt haben. Und ich auch meine Großeltern eigentlich, nicht eigentlich, rückwirkend als Mutter und Vater gesehen habe. Mein Vater ist aus meinem Leben verschwunden. Aus Sicht meiner Mutter hätte er sich nicht mehr um mich kümmern wollen, hätte mich nicht sehen wollen, hätte ihr kein Geld gegeben. Also ihre Darstellung von meinem Vater war ein sehr negativer, böser, der liebt dich nicht, der will dich nicht und ich habe hier all dies geglaubt über meinen Vater und habe auch dann eine richtige Aversion gegen meinen Vater entwickelt. Das heißt, es gab wohl, ich kann mich an eine sehr, sehr wirklich emotionale Szene erinnern. Das war kurz bevor meine Mutter hat entschieden, dass wir nach Deutschland auswandern. Da war ich so 6,5 und man hat es wohl meinem Vater übermittelt und mein Vater wollte mich wohl sehen. Und ich wollte ihn nicht sehen, weil ich alles Schlimme über meinen Vater gedacht und geglaubt hatte, was meine Mutter mir Schlechtes über ihn vermittelt hat. Und ich weiß noch, ich hatte sehr, sehr lange Haare als Kind. Er ist gekommen und man hat ihn, er war vor der Türe und ich habe mich unterm Bett versteckt, weil ich Angst hatte vor ihm. Und damals hatten wir ja noch diese Betten gehabt, die unten diese Drähte, diese Matratzendrähte hatten. Und ich habe meine ganzen Haare, meine Locken, meine langen, total dahin verheddert und konnte allein da nicht mehr rauskommen, weil ich darin verheddert war. Und man musste mir dann die Haare abschneiden da unten, damit ich irgendwie rauskomme. Und ich hatte totale Angst vor meinem Vater. Also vielleicht hat man da schon ein Gefühl, was meine Mutter bewusst oder unbewusst mir für ein Bild von meinem Vater vermittelt habe, dass ich solche panische Angst hatte, ihm zu begegnen.
Da kann man vielleicht dann auch schon ein bisschen raushören, wie sensibel Kinder auf Schilderungen der Elternteile reagieren. Dass man oftmals, ich bin ja auch Vater, vielleicht das gar nicht so bedenkt, was bei Kindern dementsprechend ankommt. Dass man Ängste schürt, dass man selbst vom eigenen Vater, sage ich jetzt mal schon, wirklich in Panik verfällt. Das kann man sich da dann wirklich bildhaft vorstellen, ja.
Genau. Ja, dann sind wir beide, ich und meine Mutter, und das ist wirklich dieses Bild, ein Koffer. Und sie spricht, dass sie 100 Mark in der Tasche hatte. Ich sehe ein Koffer und 100 Mark. Hier eine
Für
schöne.
alle etwas jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die D-Mark damals waren Zahlungsmittel in
Genau,
gültiges.
richtig. Sind wir hier nach Schwäbisch Gmünd, hier im schönen Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart, sind wir hergekommen. Hier hat auch schon meine Tante mit ihren Kindern gelebt. Und die erste Zeit war eine schöne Zeit, die ersten 2, 3 Jahre. Sie war geprägt von, dass ich mit meiner Mutter, wir waren in einer kleinen Wohnung und hatten eine Toilette, aber hatten keine Duschmöglichkeiten. Also sind wir jeden Samstag ins Hallenbad gegangen, um uns zu duschen. Und es waren schöne Erlebnisse. Es waren Erlebnisse, die nicht geprägt waren von Gewalt, die liebevoll waren. Ich habe die deutsche Sprache gelernt. Ich bin auch ziemlich gut in der Schule gewesen. Und dann ist das umgeschlagen.
Da wäre jetzt genau nämlich meine Zwischenfrage. Also für dich, das, was in deiner Erinnerung so war, gab es nach der Ankunft in Deutschland durchaus auch mit deiner Mutter diese schönen Erinnerungen. Also wo wirklich keine Erinnerungen an irgendwelche traumatisierende
Nein,
Erlebnisse.
nein. Nein, es gab sie nicht. Es gab liebevolle Momente. Es hat umgeschlagen. Und heute im Nachhinein, jetzt als erwachsene Frau, kann ich mutmaßen oder auch als Therapeutin, was da umgeschlagen hat. Und ich kann mich auch erstmal an die emotionalen Vernachlässigungen erinnern, bis dann die körperlichen Gewalt kam. Die emotionalen Vernachlässigungen bestanden darin, dass sie einen Job in der Gastronomie angenommen hat. Also sie war Küchenhilfe in verschiedenen Pizzerias. Und die Arbeitszeiten waren immer von 11 bis 14 Uhr und von, glaube 17 oder 18 Uhr bis 23 Uhr. Das heißt, ab meinem 7., 8. Lebensjahr kann man sagen, war ich definitiv auf mich allein gestellt in den Zeiten, wenn meine Mutter in der Gastronomie gearbeitet hat. Und ich muss hier ganz klar sagen, dass ein 7-, 8-jähriges Kind in der Obhut der Eltern ist und die Eltern dafür zu sorgen haben, dass es diesem Kind an nichts fehlt, auch an Obhut. Und da muss man ganz klar sagen, das war schon für mich sehr traumatisierend. Meine Mutter ist quasi, wenn ich von der Schule gekommen bin, um 12, 13 Uhr ist sie gerade erst aufgestanden und dann ist sie, wenn sie frei hatte oder wenn sie gearbeitet hat von 11 bis 14 Uhr bin ich nach Hause gekommen, meine Mutter war nicht da. Das heißt, ich habe die gehende Leere gefunden. Sie hat nicht zu essen gemacht, ich musste mich selbst versorgen, ich habe selber die Hausaufgaben gemacht. Sie ist dann irgendwann mal um 14, 15 Uhr nach Hause gekommen, hat ein Nickerchen gemacht, hat ein bisschen was für sich gekocht. Ich durfte sogar mitessen. Ich musste einfach, das war meine Kindheit. Und dann ist sie um 17, 17:30 ist die weg gewesen und ich war alleine. Sie hat mir Videokassetten gekauft. Ich habe in Dauerschleife Disneys Aladdin in der alten Version und Dumbo angeschaut. Ich war ganz alleine abends. Ich habe mir irgendwelche auf ARD und ZDF, es gab ja nur 3 Programme damals, irgendwelche Kindersendungen angeschaut. Ich habe Comics gelesen. Ich habe mir für den nächsten Tag selber meine Kleidung hingelegt und habe mir ein Vesper gemacht für die Schule. Sie ist dann immer abends irgendwann mal nach der Arbeit gegen 12 oder 1 nach Hause gekommen. Da habe ich sie gehört. Ist sie schlafen gegangen. Es gab keinen Gute-Nacht-Gruß. Es gab was hast du heute Abend gemacht, obwohl ich wach war. Ganz im Gegenteil, ich habe sie oft sogar zugedeckt. Das habe ich da so Erinnerungen, weil sie, wenn sie nicht gut zugedeckt war und nicht in der Nacht wach geworden bin, um aufs Klo zu gehen, habe ich sie dann zugedeckt. Also das heißt, da hat schon etwas angefangen, was wir Therapeuten Parentifizierung, also sprich Rollumkehr, nennt man das, dass ich in die Mutterrolle gegangen bin und dieses Kind gepflegt habe. Und dann hat sie sich in einen Mann verliebt, in unseren Nachbarn. Und als sie sich in diesen Mann verliebt hat, da war ich 7 oder 8 oder 8, sowas, begann sie sich zu verändern. Sie war öfters frustriert, sie war genervt, sie wollte, dass ich zusätzlich zu dem, dass ich mich selbst versorgt habe und vernachlässigt worden bin und allein gelassen worden ist, auf mich gestellt worden bin, dass ich den Haushalt mache. Also sie war nicht mehr bereit, an ihrem freien Tag, den sie mal einmal die Woche hatte, den Haushalt allein zu machen. So viel gab es nicht zu tun. Wir hatten 50 Quadratmeter, das war eine ganz kleine Bruchbudenwohnung, wirklich im Nachhinein. Sie wollte, dass ich den Haushalt mache, die Wäsche mache, dass ich sauge. Ich war 9, 10, ich hatte ein paar Freundinnen, ich wollte auf den Spielplatz gehen, ich wollte Rollschuh laufen. Das, was ein 8, 9, 10-jähriges Kind machen wollte, hat sie mir nicht erlaubt, bevor nicht die Wohnung picobello war. Und es gab ein Erlebnis, und da kann ich mich an die erste massive Gewalt erinnern. Und hier möchte ich jetzt bitte gleich sagen, eine Triggerwarnung. Ich werde jetzt von körperlicher Gewalt erzählen. Bitte, wenn ihr da Probleme damit habt, bitte macht den Podcast jetzt aus oder sorgt für euch, hört in euch hinein, kuschelt euch in eine Decke und versucht es als das zu sehen, was mir passiert ist und nicht als Trigger für das, was euch eventuell passiert ist. Das wäre ganz wichtig. Ich habe nicht Staub gesaugt, obwohl sie wollte, dass ich staubsauge. Ich habe lieber irgendwas anderes gemacht, was Kinder halt lieber gerne machen möchten. Und dieser Staubsauger, das war ein klassischer Staubsauger mit einem Stahlrohr. Und sie ist nach Hause gekommen und es war nicht gesaugt. Und sie hat angefangen, mit diesem Stahlrohr auf mich einzuschlagen. Und zwar auf meinem Rücken, auf brutalste Art und Weise. Ich war auf dem Boden und sie hat zu mir ganz klar gesagt, wenn ich weine und wenn ich Mucks tue, gibt sie mir noch mehr Schläge. Und ich lag da auf dem Boden, geschlagen, misshandelt. Mein Rücken hat wehgetan. Und das war das erste Mal, wo ich mich erinnern kann, dass meine Mutter dann auch körperlichen Missbrauch an mir ausgeübt hat. Und ab dem Moment gab es immer Schläge in dieser Form mit diesem Stahlrohr von diesem Staubsauger oder mit dem Teppichklopfer, mit Schuhen, gab es immer Schläge und Misshandlungen, wenn ich die Dinge nicht so gemacht habe, wie sie sie gerne wollte. Und zwar regelmäßig.
Ihr merkt, die Erzählungen, die kommen nicht spurlos an uns beiden hier auch vorbei. Es sind wirkliche Erlebnisse, die wirklich auch unter die Haut gehen. Schläge in der Kindheit haben sehr viele von uns auch erdulden müssen. Die nächste Ex Ja, ich sage es jetzt wirklich mal, die nächste Stufe, die auch in deiner Biografie mit drin ist. Ich nehme es ein bisschen voraus, war dann auch eine neue Qualität, die ich selber bis dahin noch nicht kannte. Ich greife ein bisschen voraus, als nämlich dann deine Mutter auch noch mal zwei Kinder in die Welt, ich sage es jetzt mal ganz wüst, gesetzt hat, die leider dann für deinen Lebensweg eine neue Stufe der schmerzhaften Erlebnisse bedeutet hat. Und ich denke mal als Anstoß, dass man dann auch noch Schläge für andere Menschen übernimmt, denke ich mal, hat noch mal eine ganz andere Qualität. Ich weiß, dass es dir nicht leicht fällt, aber vielleicht möchtest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das versuchen, ein bisschen in deine Worte zu fassen.
Ja, Also erstmal möchte ich euch eins sagen, auch hier wieder eine Triggerwarnung. Ich werde jetzt weiter von heftigen körperlichen Misshandlungen erzählen, von Sekundärtraumatisierung, also zuschauen, wie andere misshandelt werden. Und das kann verstörend sein, wenn ihr damit Themen habt, Trigger habt. Bitte macht den Podcast jetzt aus oder macht es euch gemütlich, schaut nach euch. Und achtet darauf, es nicht zu ernst zu machen. Das sind meine Erlebnisse, dass ihr nicht in eure eigenen Bilder reingeht. Achtet bitte gut auf euch. Als meine Mutter diesen Nachbarn dann geheiratet hat, sind wir in eine größere Wohnung gezogen und dann kam auch schon das erste Kind. Während der Schwangerschaft des ersten Kindes meines Stiefbruders war sie sehr, sehr liebevoll. Sie hat sich auf das Kind gefreut. Sie war sehr nett auch zu mir. Sie hat aber sehr, sehr klar in ihrer Art und Weise auch immer versucht, dass ich mich mit diesem Kind auseinandersetze, in Form, dass ich die Bücher lese, dass ich den Umgang lerne, wie man mit Kindern umgeht, dass ich, dass ich mich einfach damit auseinandersetze. Und im Nachhinein muss ich sagen, damals, da war ich 11, 12, 12 war ich, 11 oder 12, dachte ich, oh, wie cool, ich kriege ein Geschwisterchen, das ist total schön, ich habe mich gefreut. Und ich dachte, es ist toll, sich damit auseinanderzusetzen, dass meine Mutter aus ihrer narzisstischen Haltung heraus mich da benutzt hat und missbraucht hat, damit ich mich dann auch um dieses Kind kümmere, dessen war ich mir nicht bewusst. Als dann mein Bruder zur Welt gekommen ist, ich würde sagen, die ersten 5, 6, 7 Monate war auch alles relativ entspannt. Sie hat sich auch wie eine richtige Mutter um meinen Bruder gekümmert. Und dann wurde sie immer aggressiver. Je mehr mein Bruder quasi heranwuchs und ein Stück weit immer mehr das Sprechen, das Laufen und sie herausgefordert hat, indem er einfach auch Grenzen überschritten hat und sie herausgefordert hat, getestet hat und trotzig war, was Babys und Kinder und heranwachsende Kinder, das ist ja völlig normal. Das hat sie ganz schwer getriggert und sie hat dann eine sehr aggressive Art entwickelt. Sie war grob, sie hat ihn an den Armen und Beinen gezerrt und ich habe das gesehen und ich habe schon ein Bewusstsein dafür bekommen, okay, das ist zu heftig. Und habe mich dann wirklich ganz bewusst versucht, immer wieder in diese Situation reinzugrätschen, wenn sie so unruhig war, wenn sie kurz beim Explodieren war. Ich kann es ja von mir, wenn sie es bei mir war, und habe immer meinen Bruder zu mir genommen, oder besser gesagt, meinen Halbbruder, das möchte ich einfach sagen. Ich habe zwei Halbbrüder und es sind meine Halbbrüder, es sind nicht meine leiblichen Brüder, aber für mich hat sich das sofort wie ein eigenes Kind angefühlt, dass ich schützen muss vor einem gewalttätigen Menschen. Und es gab Situationen, wo mein Bruder einfach frech zu ihr war, als er angefangen hat zu sprechen. Du blöde Mama, kennen wir ja, ne? Und es gab Momente, wo sie kurz davor war, auf ihn einzuschlagen und ich habe mich davor gestellt und habe diese Schläge abbekommen ins Gesicht, auf dem Kopf, auf der Brust. Sie hat sich entladen und ich habe meinen Bruder beschützt. Das heißt, mein Bruder hat mit 2, 3 Jahren schon erlebt, wie die Mutter körperliche Gewalt an der Schwester ausübt. Ja, es ging dann so weit, dass sie sauer auf mich war, dass ich ihn geschützt habe und mir dann vielleicht Stunden später die Quittung dafür gegeben hat. Meine Mutter hat neue Gewaltqualitäten an den Tag gelegt. Sie hat mich in die Hände gebissen. Sie sagt, aus Versehen ihre Zigarette an mir ausgemacht. Ich habe heute ganz klare Wunden auf der Hand, die für sich sprechen. Meine Mutter hat mich bestraft mit Schweigen. Tagelang hat sie nicht mit mir geredet. Und was dann auch noch heftig dazu kam, das habe ich erst gemerkt, wo mein Bruder so 2, 3 war. Sie war immer sehr lang weg und ist davon ausgegangen, dass ich mich um meinen Bruder kümmere. Und Sie war mit meinem Stiefvater weg, sie waren immer unterwegs, sie waren immer mal einen Kaffee trinken, mal in einer Bar, abends, am Wochenende. Also da hat sich eine Dynamik entwickelt. Ich war die Mutter für das Kind, sie war unterwegs und ich war zu Hause beim Kind. Und ich durfte als 13-, 14-Jährige nicht ein Teenager sein. Und ich habe dann gemerkt, es gab Situationen, wo sie nach Hause kam und sehr aggressiv immer war. Sie Dinge um sich geschlagen hat, wütend war und Teller geschmissen hat und in der Küche. Und wenn sie nachts nach Hause gekommen ist und ich wusste nicht, was ist mit ihr. Und es gab dann eine Situation, auch ich möchte noch mal hier warnen, ich spreche von heftiger körperlicher Gewalt, wo sie nach Hause kam und ich irgendwas nicht gemacht habe oder aufgeräumt habe, weil sie mir das in Auftrag gegeben hat. Und sie ist ins Zimmer gekommen. Ich hatte meinen Bruder bei mir. Ich habe ihn nachts sehr oft an mir gehabt, weil ich Angst hatte, wenn sie nach Hause kommt und so geladen ist, dass sie meinem Bruder was antut, wo sie mich aus dem Bett gezogen hat. Sie hat mich mit den Haaren die ganze Wohnung geschleift. Ich habe meine ganz viele Haare verloren dadurch. Ich sage es, wie es ist. Wirklich durch die ganze Wohnung mich geschleudert gegen Möbel. Und hat übelste Dinge zu mir gesagt und ich habe dann verstanden, dass es damit zu tun hatte, dass meine Mutter schwer spielsüchtig geworden ist und sie 3-, 4-mal die Woche, besonders am Wochenende, spielen gegangen ist, und zwar Spielautomaten. Und wenn sie verloren hat, hat meine Mutter ihre ganze Frustration in körperliche Gewalt in dieser Heftigkeit an mir ausgeübt. Ja. Und dann kam noch ein zweites Kind, wo ich mitgekommen habe, dass dieses zweite Kind eigentlich kommt, damit die Ehe gerettet wird, weil es lief nicht mehr gut in ihrer Ehe, weil eben auch er Probleme mit Spielsucht hatte, sie viel Geld verloren haben immer wieder, sie über die Paardynamik immer wieder Streitigkeiten hatten, wegen Geld, wegen Eifersucht, also die haben sich immer auch gestritten miteinander und ich war immer im Zimmer und habe versucht, meinen Bruder zu schützen und Musik zu hören, es irgendwie auszublenden, den Kleinen zu beschützen. Und sie hatte wohl keine bessere Idee, oder beide, nochmal ein Kind zu bekommen, also meinen zweiten Bruder, damit die Ehe gerettet werden konnte. Ihr habt wahrscheinlich eine Ahnung, das hat nicht funktioniert. Es gab dann ein zweites Kind, um dem ich mich aus der Parentifizierung, wie ich vorher beschrieben habe, auch als Mutter gekümmert habe, beschützt habe. Denn auch da gab es ganz, ganz viele Szenen, wo sie meinen kleineren Bruder schlagen wollte, misshandeln wollte. Es gab auch eine Szene, wo er war 2 Jahre alt. Ja, sie hat den Arm genommen und ich habe schon gesehen, sie will in diesen Arm vor Wut reinbeißen. Es ist ein Babyarm gewesen und ich habe ihr einfach meinen zwischen den Mund getan und sie hat zugebissen, weil ich kannte Bisse und habe meinen Bruder, beide Brüder mehrmals geschützt, mich vorgestellt vor sie. Und ihr habt jetzt vielleicht anhand dessen einfach mal ein Bild, was für Gewalt ich mit meinen Halbbrüdern ausgesetzt war. Und das lief 3-, 4-mal die Woche so ab. Heftigste Gewalt, wo ich, wie wir vorher schon besprochen haben, immer wieder auch ansatzweise meiner Familie und auch meinen Großeltern erklärt habe, Mama ist schwierig, Mama ist aggressiv, um Hilfe gebeten habe. Und es gibt eine Szene, wo ich hätte Hilfe bekommen können, das muss ich jetzt kurz unbedingt einwerfen, wo ich mich, obwohl ich sie hätte bekommen können, doch nicht getraut habe. Denn ich war im Sportunterricht, ich habe mich umgezogen und meine Nebensitzerin, die bei mir mit mir in der Schule war, 7., 8. Klasse, hat an meinem Rücken diese blauen Flecken gesehen, die immer entstanden sind, wenn sie eben mit diesem Styrofoam vom Staubsauger auf mich eingedreschen hat. Und die hat gesagt, was hast du da? Was hast du da gemacht? Sie ist völlig erschrocken. Ich muss dazu sagen, ich habe den Rücken ja nicht gesehen. Wir sehen unser Rücken ja ganz selten. Ne? Wir sehen ja im Spiegel unsere vordere Seite. Es waren wohl heftige blaue Flecken, die ich gar nicht mehr registriert habe, weil das ja so oft passiert ist. Und sie hat gesagt, was ist da? Und ich habe dann geweint und habe ihr erzählt, dass meine Mutter das macht. Und sie sagt, komm nach Hause, wir reden mit meinem Vater, mit meiner Mutter, wir gehen zur Polizei, wir helfen dir. Wir unterstützen dich. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, obwohl sie mir helfen wollte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich hatte wahnsinnige Angst, wenn quasi das ra alles rauskommt, dass meine Brüder ins Heim müssen, ich muss ins Heim oder ich komme weg und meine Brüder bleiben bei ihr und ich kann nicht dafür sorgen, dass sie nicht geschlagen werden. Aus dieser Konfliktdynamik habe ich mich damals entschieden, wie gesagt, ich war 13 oder 14 oder 14, 15, ich weiß nicht mehr ungefähr, Teenageralter, ich kann das nicht tun, ich hinterlasse zwei Kinder, die ja, die diesen Misshandlungen quasi ausgesetzt werden. Ja, hier möchte ich jetzt auch mal kurz mal durchatmen.
Diese kurze Pause war sehr wertvoll für uns. Ich glaube, alle, die aufmerksam zugehört haben, konnten durchaus auch die Belastung, die durch die Erzählung und auch die Bilder, die wieder deutlich hochgekommen sind, einfach auch spüren, dass wir diese Pause auch jetzt kurz machen mussten. Wir möchten aber natürlich in Ich habe das jetzt versucht, ein bisschen liebevoller zu umschreiben. Die Biografie des Traumas habe ich es jetzt ein bisschen genannt. Es gibt tatsächlich bei dieser Thematik nichts zu beschönigen, auch nichts, was irgendwelche Rechtfertigungen billigt oder irgendwas schön zu reden. Deshalb einfach auch meine nächste Frage: Hattest du irgendwo das Gefühl im Laufe deines Teenagers-Alters, dass auch wo deine Brüder, die Halbbrüder vielleicht älter geworden sind, dass sich irgendwas bei deiner Mutter im Verhalten geändert hat? Hast du irgendwelche Erlebnisse, die dir vielleicht auch wieder vielleicht ein bisschen Hoffnung gegeben haben? Es ändert sich was Positives? Oder wie war da dein Erlebnis? Wie ging es denn in deinem Teenager-Alter denn für dich so? Gefühlt dann weiter.
Also es hat sich eigentlich nichts geändert. Schläge und Misshandlungen dieser Art, die ich geschildert habe, waren in der Tagesordnung. Auch meine Brüder haben das alles miterlebt und beide gehen anders mit diesen Traumata um und ich gestehe ihnen auch ihre eigene Art, damit umzugehen. Also geändert hat sich erst gefühlt was, als ich während meiner Ausbildung zur Erzieherin mit 19 in der Nacht Atemnot bekommen habe, Angstzustände. Krankenwagen ist gekommen und dann hieß es zum ersten Mal, sie hat eine Panikattacke, sie hat einen Angstzustand und ich konnte erstmal gar nichts damit anfangen. Ich wusste gar nicht, hey, was ist das? Das ging ein paar Tage, dass immer wieder ich nachts diese Ängste hatte und immer wieder da, drei, vier Mal der Krankenwagen gekommen ist und meine Mutter hat es auch miterlebt und ich habe ja dann noch zu Hause gelebt und sie wusste selber nicht, ja, was ist da los? Wieso ist das? Was hat sie denn? Ja, dann hat mich mein Hausarzt, der dann festgestellt hat, okay, wir haben hier was Psychosomatisches, es wurde aufgrund von Untersuchungen nichts am Herz, nichts ja, Körperliches festgestellt. Was ja auch ganz klar ist, ihr habt es gehört, ist klar, dass da die Psyche sich gemeldet hat. Bin ich zu einem Psychologen quasi überwiesen worden. Und der, dem habe ich ein bisschen die Familienverhältnisse erzählt und der hat mir dann empfohlen, eine psychosomatische Klinik zu gehen. Ich möchte kurz, bevor ich zur psychosomatischen Klinik komme, nochmal sagen, dass während der ganzen Zeit zwischen 15 und 19 meine Mutter sich total ausgelebt hat und quasi ihre ganze Jugend, die sie nicht hatte, weil ich da war, das hat sie ganz oft gesagt, wegen dir konnte ich mein Leben nicht genießen, wegen dir Bin ich nicht glücklich gewesen? Wegen dir konnte ich nicht Psychologie studieren, nicht Psychologie, Verzeihung, Jura studieren. Also sie hat mir natürlich die Schuld dafür gegeben, weil ich auf die Welt gekommen bin. Habe ich ihr Leben versaut, ne? Also Abwertungen. Sie ist unterwegs gewesen. Sie hat sich wie ein Teenager verhalten. Sie hat sich scheiden lassen und hat weiter in der Gastronomie gearbeitet. Nach der Arbeit ist sie in Diskos gegangen. Also man muss sich das vorstellen. Ich als junges Mädchen saß zu Hause und habe zwei Kinder großgezogen, die meine Geschwister waren, während meine Mutter ihr Leben gelebt hat wie ein Teenager. Gespielt hat, ihre Sucht gelebt hat, Männerbekanntschaften hatte, mir das auch unangenehm und peinlich war und einfach sich wie ein Teenager benommen hat. Und ich saß da und hatte alle Verantwortung für einen Haushalt, für zwei Kinder, für mich selbst, für meine Ausbildung, für meine Schulbildung, für meine Prüfungen. Also eine absolute Rollenkehr. Ich war die Mutter und sie war quasi die Teenager, die Teenagerin, wie auch immer. Absolute Parentifizierung. Deswegen bin ich auch, was Parentifizierung angeht, eine sehr, sehr gute Fachkraft, weil ich mich am eigenen Leibe damit gut auskenne. Und ich weiß noch, als der jetzt zurück zur Klinik, als der Psychologe sagte, ich schicke dich jetzt eine psychosomatische Klinik. Du musst ein bisschen länger weg, du musst einiges aufarbeiten. Er hat auch schon von Parentifizierung gesprochen und ich wusste gar nicht, von was der redet. Ich war 19. Ich habe noch mit Ach und Krach meine Prüfungen zur Erzieherin gemacht und habe gezittert und überventiliert. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie habe ich es geschafft, weil ich hatte ständig ja ich war ständig in der Panikattacke-Modus, im Overarousal würde jetzt die Traumatherapie sagen. Also mein Nervensystem war völlig drüber. Und als ich dann in dieser Klinik war und diesen wunderbaren systemischen Traumatherapeuten hatte und die Aufstellung und bei der Aufstellung rauskam, dass meine Mutter mich am liebsten in der Aufstellung, also die Stellvertretung meiner Mutter wollte quasi auf mich los, wo ich da echt gemerkt habe, ich muss das erzählen, dass es Schläge und Misshandlungen gab, weil es sich in der Aufstellung gezeigt hat. Und es hat sich gezeigt, warum ich diese Angstzustände und Panikattacken auch nachts hatte. Denn meine Mutter ist ja gerne nachts, nachdem sie nach Hause gekommen ist, in mein Zimmer und hat mich durch die Wohnung geschleift. Und ich hatte immer wieder panische Existenzangst, dass ich sterbe, dass sie mich umbringt mit ihren Schlägen. Und das zeigt sich dann in Form einer Panikattacke. Und ich bin sehr froh, dass es mit 19 passiert ist. Denn ich habe dann in dieser Klinik den Entschluss gefasst, ich möchte auch Aufstellungen machen, ich möchte auch Therapeutin sein, ich möchte all den Menschen helfen, die die Hilfe nicht bekommen haben, die ich gebraucht hätte. Ich möchte allen Menschen glauben und ihnen einen geschützten Rahmen geben und für die Opfer da sein, weil niemand für mich da war. Und habe dann versucht, nachdem ich aus der Klinik zurückgekommen bin, habe ich mich wie ein Alien gefühlt, weil ich war quasi transformiert, noch nicht ganz, aber ich glaubte damals schon transformiert zu sein und habe weiterhin auf toxische Menschen bin ich getroffen. In der Klinik waren alle in Therapie und hier waren lauter Menschen, die nicht in Therapie waren. Ich habe mich wie ein Alien gefühlt. Ich bin zu Hause wieder zurückgegangen. Ich hatte ja keine Wohnung, nichts und habe dann gemerkt, dass die Panikattacken, die in der Klinik aufgehört haben, wiederkommen und habe mich dann in Schondorf privat zu einer einer systemischen Therapeutin begeben und mit der ausgearbeitet, dass ich jetzt ausziehen muss, dass ich in diesem toxischen Umfeld, was meine Mutter angeht, nicht bleiben kann.
Dann war das sozusagen auch schon ein bisschen, wenn ich vorgreifen darf, so ein bisschen der Grundstein dafür, für deinen weiteren
Ja,
Lebensweg, dass du
definitiv.
den wertvollen Gehalt von
Ja.
systemischer Arbeit und natürlich auch von den
Ja.
Familienaufstellungen auch schon damals für
Ja.
dich einen sehr, sehr
Ja. Ja.
positiven Weg gezeigt
Ja.
hat.
Und ich möchte hier jetzt auch ganz kurz, weil mir auch wichtig, eine Szene aus der Klinik euch erzählen. Es gab immer wieder Elternwochenende, also dass die Eltern am Wochenende die Kinder besuchen in der Klinik und diese Eltern auch Gespräche mit dem Therapeuten und dem Kind, Aussöhnungsgespräche, die ich auch heute selber mache, führe. Und ich habe meine Mutter gebeten zu kommen und mein Therapeut damals auch. Und sie hat erst abgewunken, warum? Sie weiß ja nicht, was ich habe, was das Problem ist. Und dann hat sie zugestimmt, sie war dann da. Und als erstes hat sie meinem Therapeuten gesagt, dass sie ja auch in Therapie war. Also meine Mutter war tatsächlich ein Jahr in Therapie bei einem italienischen Therapeut, weil sie damals damit gestruggelt hat, ob sie sich trennen oder scheiden lassen soll oder nicht. Sie hat diesem Therapeuten wahrscheinlich nicht erzählt, was für eine gewalttätige Person sie ist. Auf jeden Fall hat sie meinem Therapeuten dann gesagt, also sie war in Therapie, sie kennt sich aus. Sie lebt jetzt ihr Leben und ich soll jetzt auch mein Leben leben und sie weiß jetzt auch nicht, warum sie hier ist. Also sie hat erstmal meinen Therapeuten quasi, wie soll ich es nennen? Findest du ein Wort dafür?
Also ich denke mal eher, sie wollte deinem Therapeuten damals schon eine gewisse Handlungsweise
Ja,
formulieren. Sie hat ihm
richtig.
einfach, sage ich mal, eine Belehrung
Genau.
abgehalten. Ja, aber das
Ja.
spricht ja schon dann für sich.
Ja, für ihren tiefen Narzissmus. Und mein Therapeut hat ihn dann, hat sie mit der Gewalt konfrontiert und hat mich gebeten, meiner Mutter endlich zu sagen, was ich ihr sagen will. Und ich habe mich nur getraut, ihr zu sagen, dass wenn ich noch einmal mitbekomme, dass sie einen Haar meinen Geschwistern kommt, ich sie anzeigen werde. Und sie ist aufgestanden, hat meinen Therapeuten beleidigt, ich weiß nicht mehr was, sie hat ihn beleidigt und ist weggefahren und hat mich das schützen lassen. Mein Therapeut hat mich damals wahnsinnig toll ja, aufgenommen, unterstützt. Und ja, war an meiner Seite, aber das war wieder so eine unfassbare, für mich damals Ablehnung, Kränkung und heute denke ich mir, da hat sie sich wieder in ihrer totalen, ich kann es gar nicht sagen, Form gezeigt. Was ich dann in meinem weiteren Leben mit ihr erfahren habe, war dann weiterhin, dass sie einen Mist nach dem anderen gemacht habe, hat, nicht habe. Und ich ihr immer geholfen habe, also immer weiter in der Mutterrolle war und sie war das Kind, kann man sagen. Und sie in dem Moment wirklich gar nicht gemerkt hat, was sie mir für Peinlichkeiten damit zufügt, was sie mir für Schaden zufügt. Sie war immer wieder in Geldnot, weil sie das Geld verspielt hat und ich habe ihr immer wieder finanzielle Unterstützung geboten. Sie hatte kein Geld. Bei jedem Schulanfang hatte sie kein Geld, weil sie es verspielt hat, damit meine zwei Halbbrüder Hefte, Stifte, wie auch immer kaufen. Das habe ich immer gemacht als junge Frau. Sie hat Mahnung gehabt, weil sie irgendwelche Rechnungen nicht gezahlt hat, weil sie es verspielt hat und ich habe ihr Geld gegeben. Ich habe Menschen auf der Straße getroffen, die mich gefragt haben, wann denn meine Mutter endlich ihnen das Geld wieder zurückgibt. Das war so peinlich als junge Frau für mich. Dann hat sie nochmal geheiratet. Sie hat jemanden geheiratet, der Asylbewerber war. Nichts, ich habe wirklich überhaupt nichts gegen diese Menschen, ganz im Gegenteil. Aber ich hatte schon damals das Gefühl und das Gespür, dass dieser Mann es nur tut, um Aufenthalt zu bekommen. Und sie hat diesem Mann auch so viel Geld gegeben. Und er hat ihr nicht gut getan. Und ich habe ihr immer wieder gesagt, er ist nicht gut für dich, er beutet dich finanziell aus. Also ich war da weiterhin in der Mutterrolle. Sie hat nicht auf mich gehört. Das hat sich dann sehr, sehr gerächt im weiteren Leben. Und irgendwann mal ist Folgendes passiert. Ich habe damals mit einem Lebensgefährten zusammengelebt und mein kleinerer Halbbruder hat mich 2 Tage vor Weihnachten angerufen und hat gesagt, Mama hat mich rausgeworfen, ich stehe mit Klamotten auf der Straße, er war mitten in der Ausbildung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe gesagt, jetzt kommst du auch schon mal zu uns. Sie hat meinen Bruder rausgeworfen, weil er ihr das ganze Ausbildungsgeld vom ersten Lehrjahr nicht geben wollte. Entschuldigung, Er wollte ihr das Geld nicht geben, das ganze Geld, was er verdient hat, weil er eben auch Fahrkarte zahlen musste, sein Handy zahlen musste, und er wollte ihr nur einen Teilbetrag als Unterhalt für zu Hause geben. Sie wollte das ganze Geld haben, hat sie auch gebraucht, weil sie ständig Geld nur verspielt hat. Und ich habe sie da angerufen und habe ihr gesagt, ob das angehen kann, dass sie ihn vor die Tür setzt, ob das angehen kann, dass sie das ganze Geld will, ob das angehen kann. Und habe gesagt, ich bin mit dir fertig. Und habe aufgelegt. Und ich hatte gute 5, 6 Jahre Kontaktabbruch, der mir sehr gut getan hat. Und in der Zeit habe ich mich darum gekümmert, neben meinen Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass mein Bruder eine Therapie bekommt, dass mein Bruder betreutes Wohnen erhält, dass mein Bruder sie nicht hasst, dass mein Bruder ja Verständnis für sie bekommt. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Bruder irgendwie sich mit ihr aussöhnt. Ich wollte mit ihr keinen Kontakt. Dann ist Folgendes passiert. Meine Mutter hatte einen ganz, ganz schweren Autounfall. Jemand ist in sie reingefahren. Und bei diesem Unfall hat sie sich sämtliche Knochen gebrochen und war im Koma. Sie hatte Herzversagen, man hat sie immer wieder reanimiert. Und da wurde mir immer wieder so ein bisschen suggeriert von meinem Bruder, auch meinen Jüngsten: Komm, gib ihr noch eine Chance. Dieser Unfall hat sie verändert. Sie war auf dem Todeskippel. Sie läuft jetzt mit Rolli, sie ist eine gebrochene Frau. Sie wird bestimmt verstehen, dass sie sich nicht mehr so übergriffig benehmen soll, dass sie, vielleicht sprecht ihr euch aus. Und ich habe meiner Mutter noch eine Chance gegeben. Und diese Chance bereue ich sehr, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war sie wichtig, um für mich letztendlich wirklich zu verstehen: Dieser psychisch kranke Mensch wird sich nicht ändern. Es ging dabei los, dass sie ständig wollte, dass ich Dinge für sie erledige. Also wie in meiner Jugend, sie mich teilweise 15 Mal am Tag angerufen hat. Sie immer mich besucht hat und geweint hat, wie schlecht sie es hat, wie schlimm sie es hat. Und sie ist jetzt das arme Opfer und sie kann nicht mehr laufen und sie wollte, dass ich Dinge für sie erledige, ständig für sie da sind, emotional für sie da war. Dabei hatte ich parallel eine Beziehung, eine Praxis, Haushalt. Also sie wollte einfach emotional Missbrauch weiter betreiben. Sie hat mich auch wieder um Geld gefragt und ich habe Nein gesagt. Und eines Tages habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Sie hat auch bei den Anrufen nie gefragt, wie es mir geht, sondern gleich: Ich rufe dich an, weil du musst das und das für mich erledigen. Du musst das und das für mich machen. Sie hat nicht gefragt, wie war dein Tag, wie läuft so dein Leben. Es ging nur darum: Du musst mir jetzt dienen und Dinge für mich erledigen, und zwar sofort. Und ich rufe dich jetzt 100 Mal am Tag an. Also ich hatte teilweise Angst, in meinen Pausen, Therapiepausen, die nach meinen Klienten aufs Handy zu schauen, weil da unzählige Anrufe von meiner Mutter drauf waren. Und dann habe ich eine Supervisionssitzung gebucht, in dem ich dieses Thema geschildert habe an einen anderen Kollegen, und habe mich entschieden, ich möchte jetzt gänzlich den Kontakt abbrechen. Es ist immer wieder retraumatisierend für mich, und ich werde meiner Mutter einen Brief schreiben. Ich habe eine Dolmetscherin engagiert, denn meine Mutter hat es in 50 Jahren Deutschland nicht geschafft, sich integrieren, auch mit der Sprache. Und habe diese Dolmetscherin diesen Brief auf Italienisch übersetzen lassen. In diesem Brief habe ich sie mit allem konfrontiert, was sie mir angetan hat. Habe ihr alles Gute gewünscht und dass sie bitte respektieren soll, dass ich keinen Kontakt mehr möchte. Und habe mich aus ihrem Leben verabschiedet und habe sie darum gebeten, sich auch bitte an diese Grenze zu halten. Und es fiel mir gar nicht schwer, diesen Brief zu schreiben und ihr zu schicken. Ich habe ihn ihr per Post zu schicken lassen. und habe den Kontakt ganz abgebrochen. Sie hat es respektiert und es kam nichts mehr. Und das war vor circa 2 Jahren.
Vor 2 Jahren war komplett
Endgültiger
endgültiger
Cut.
Abbruch. Was uns alle natürlich jetzt brennend interessiert, nachdem du den absoluten Kontaktabbruch zu deiner Mutter gemacht hattest, verging ja eine geraume Zeit. Mittlerweile ist deine Mutter nun verstorben. Wie geht's dir denn jetzt damit?
Also als ich es erfahren habe, das ist ja jetzt relativ frisch, das war spät abends, habe ich mit einer Reaktion darauf reagiert, mit der ich nicht geantwortet, nicht ge gerechnet hätte. Jetzt im Nachhinein, ein paar Tage später und Reflexion darauf, ist es für mich sehr logisch. Ich habe Angst im Körper gespürt.
Angst.
Ich hatte Angst im Körper. Du warst ja neben mir, mein Schatz. Wir waren im Bett, es war spät Abend und ich habe das ja auch gesagt. Du hast ja meine Hand gehalten und ich habe in meinem Körper die gleiche Angst gespürt, die ich als junges Mädchen bei meinen Angstzuständen hatte. Ich möchte auch hier hinzufügen, dass ich im Laufe der Jahre natürlich diese Traumata aufgearbeitet habe, sowohl mit Therapie, sowohl in den Ausbildungen, mit Selbstreflexion während meiner eigenen Coaching-, Beratungs- und therapeutischen Ausbildungs. Habe ich das aufgearbeitet. Aber es war eine Reaktion wirklich von meinem inneren Kind. Ja, wir haben Angst vor ihr. Sie ist zwar jetzt gestorben, aber wir haben Angst vor ihr. Also die Große und die Kleine. Und es gab in mir nicht das Gefühl, dass ich weine. Es gab in mir nicht das Gefühl, was man vielleicht spürt, wenn jemand stirbt, den man lieb hat. Das ist nicht bei mir gewesen. Es ist nach wie vor nicht da. Es gab kein Gefühl von Sehnsucht, sie noch mal sehen zu wollen. Es gab immer wieder nur Gewissensbisse, Schuldgefühle, die von meinem inneren Kind sich gezeigt haben. Aber wir müssen doch dahin. Aber wir müssen ja Mama Ade sagen. Das war jetzt Schwäbisch, also sich verabschieden. Was denken denn die anderen? Oh Gott, unsere Mutter ist gestorben. Da ich ja natürlich als Traumatherapeutin mit innerer Kinderarbeit mich sehr gut auskenne, nicht nur meine Klienten damit unterstütze, sondern die auch immer wieder selber machen, die innere Kinderarbeit, war mir das immer sehr schnell klar, dass es nicht meine reflektierte große Katja ist, sondern die kleine Katja. Und ich meiner kleinen Katja immer wieder bewusst machen musste, dass in dem Moment ist nicht unsere Mutter gestorben. Wir haben uns beide, die Große und die Kleine, vor langer Zeit von einer Mutter verabschiedet, die wir uns gewünscht hätten. Ich hatte diese liebevolle, herzliche, umarmende, fürsorgliche, aufopfernde Mutter, die viele Menschen haben und dadurch nicht verstehen können, warum ein Kind sich für einen so harten Schritt von Kontaktabbruch entscheidet, weil sie aus ihrer Perspektive mit liebevollen Eltern das sehen. Ich hatte das nicht. Ich hatte 70% meines Lebens oder die Lebenszeit mit meiner Mutter einen Täter. Für mich ist, auch wenn es da draußen sich so hart anfühlt und anhört, es ist ein Täter gestorben. Dieser Leichnam, der jetzt beerdigt wird, dieser Leichnam hat mir brutalste Schmerzen zugefügt, emotional wie körperlich. Ich muss mich nicht von meinem Täter verabschieden. Das möchte man von dieser Welt, das erwartet man jetzt auch von mir, bewusst oder unbewusst. Wie kannst du dich nicht von deiner Mutter verabschieden? Ich verabschiede mich nicht von einer Mutter, ihr verabschiedet euch von einer Schwester, von einer Tante, auch meine Geschwister, die gehen anders damit um und sie dürfen das. Das ist total in Ordnung. Ich habe mich schon vor Jahren, vor 2 Jahren endgültig, von der Illusion einer liebevoll liebenden Mutter, die nicht narzisstisch ist, die ist nicht gewalttätig ist, die nicht abwertend ist, die nicht fürsorglich verabschiedet. Somit kommen diese mütterlichen Gefühle oder töchterlichen Gefühle gegenüber einer Mutter, die ich vielleicht fühlen würde, wenn es diese Beziehung gegeben hätte, nicht. Und deswegen kann ich allen Menschen da draußen, die Therapie machen oder meinen Klienten, irgendwann mal, ich kann euch das mitgeben, wenn ihr den Täter seht in eurer Mutter, eurem Vater, wenn ihr diese emotionale, körperliche oder auch sexuelle Gewalt von diesen Tätern erfahren habt, die eben diese Bindung mit euch hatten, man liebt sie nicht mehr. Denn man hat die ganze Zeit eine Mutter geliebt, die man erhofft hat, dass dieser Mensch werden könnte. Also kann man einen Menschen nicht lieben, der für einen Täter ist. Ich frage euch mal alle da draußen, wie wird es euch gehen, wenn ich euch zwingen würde, auch als Therapeut oder als Mensch, ihr sollt euren Täter lieben, ihr sollt euren Täter respektieren, ihr sollt zur Beerdigung eures Täters gehen. Ich glaube, da draußen werdet ihr alle jetzt spüren, was ich versuche zu vermitteln. Aber ich habe tiefes Mitgefühl für meine Geschwister, für meine Familie, denn sie sehen meine Mutter A aus ihren eigenen Traumata, aus einer Nichtreflexion und aus nicht vorhandenen Erfahrungen, die sie nicht mit meiner Mutter hatten. Sie hatten positive Erfahrungen oder nicht diese gleichen gewalttätigen Erfahrungen und dadurch können sie nicht nachempfinden oder ein Gefühl dafür entwickeln, dass ich gerade so fühle, wie ich gerade fühle, gegenüber meiner Mutter, besser gesagt, mein Täter, der verstorben ist. Sag mal, mein Schatz, du als mein Ehemann und engster Vertrauter, wie geht's dir denn gerade mit dieser ganzen Situation? Wie erlebst du mich? Seit jetzt einer Woche, sie ist seit einer Woche verstorben. Was berührt dich besonders? Was macht dich vielleicht wütend? Ich glaube, dass das auch für Menschen, die einen Partner haben, der das durchlebt, auch sehr hilfreich sein kann, weil sie vielleicht auch mit den ähnlichen Gefühlen konfrontiert sind, die du in dir hast.
Also ich sage es ganz offen zu alle Hörer und Zuhörerinnen draußen, wir haben das gerade eben nochmal schön frisch aufgenommen, weil bei mir auch was hochgekommen ist. Es kommt auch jetzt wieder hoch. Für mich schreit hier nicht nur die Wut in mir hoch, sondern eine absolute Ungerechtigkeit erstmal gegenüber der Katja. Und eine Ungerechtigkeit, denke ich mal, das kann jeder auch ein bisschen nachfühlen gegenüber anderen Menschen, die genau in der gleichen Situation sind, dass jetzt, und ich sage es in meine Worte, und da könnt ihr jetzt entweder euch verabschieden oder wie auch immer ein Bild über mich haben, das interessiert mich im Moment nicht. Es geht hier, wird ein Mensch, der Verbrechen begangen hat an Kindern, wird von der eigenen Verwandtschaft mit Blumen dekoriert, da wird das hübscheste Bild aus der Schublade geholt. Und diese Frau hat mit einem, und das sind Tatsachenberichte, Rohr, einem Metallrohr, ein kleines Kind verprügelt, misshandelt, geschlagen. Und jetzt nur, weil dieser Mensch gestorben ist. Nicht falsch verstehe, ich finde es immer für jeden bewegend, wenn jemand stirbt. Ich wünsche niemandem den Tod. Aber der Umgang, der jetzt stattfindet, ist für mich ein Gipfel der Frechheit gegenüber Ader Katja, gegenüber einem Opfer allgemein. Ich kann nicht jemand hingehen. Es wird jeder nachvollziehen können, ich bin der friedliebendste Mensch, aber gerade eben kocht mir die Wut hoch.
Das verstehe ich, mein Schatz.
Ich habe da auch jetzt die Rolle, dass ich die Katja gern beschützen möchte und ich habe gerade keine gute Gedanke gegenüber der kompletten Verwandtschaft, weil ich finde es heuchlerisch, ich finde es absolut nicht in Ordnung, um es mal schön zu sagen, jemandem die Lebensgeschichte jetzt zu versüßen und eine tolle Beerdigungs-, eine Fake-Veranstaltung zu veranstalten. Und jetzt kommt das Nächste. Ich glaube, dass viele aus der Verwandtschaft die wahre Geschichte kennen, aber sie nicht jetzt mehr in der Todesnachricht und mit Beerdigung einfach mit drin haben. Jetzt ist alles erledigt, kommt ja auch der obligatorische Gesellschaftsspruch. Jetzt ist sie gestorben und jetzt ist doch alles okay.
Ja.
Wie es landläufig auch immer so
Ja.
gehandhabt wird. Mir geht es einfach, um die Frage abzukürzen, im Moment bescheiden damit.
Ja. Also ihr Lieben, was ihr da jetzt hört, ist natürlich tiefes Mitgefühl von meinem Mann an mich. Aber nehmt es auch als tiefes Mitgefühl für euch. Denn ich weiß, dass sehr viele gerade zuhören, die entweder selber Opfer sind, Opfer waren, selber Kontakt abgebrochen haben, damit zu kämpfen haben, eventuell den Kontakt abzubrechen. Einige, die das schon erlebt haben, dass der Elternteil, wo sie den Kontakt abgebrochen haben, verstorben ist. Oder einige, die den Kontakt abgebrochen haben und kurz davor sind zu wissen, mein Elternteil wird versterben, wie gehe ich damit um? Dass ihr mal hört, dass all diese Gefühle, die dann hochkommen, die mein Mann Thorsten in sie spürt, die habe ich auch. Ich gehe nur mit einer ganz anderen Art und Weise damit um. Und ich gehe damit um, indem ich auf jeden Fall meiner kleinen Katja den Raum gebe, dass sie wütend darf sein. Meine Kleine ist absolut wütend darüber, dass man einen Menschen Verstorbenen verehrt, der eine ganz, ganz, ganz massive psychische Schattenseite hatte und diese teilweise versucht wurde, entweder runterzuspülen, schön zu reden, zu akzeptieren. Und jetzt mich nicht ein einziger Mal fragt, wie geht's dir denn damit? Was brauchst du? Können wir irgendwas für dich tun? Ja, ich habe den Kontakt abgebrochen zu meiner Mutter. Ja, sie glauben, dass sie respektieren, dass ich den Kontakt abgebrochen habe, indem sie nicht auf mich zukommen. Wobei ich einen einzigen, es gibt jemanden, man möchte ja auch hier keinen Namen nennen, der sich bei meinem Mann gleich an dem Abend, als meine Mutter verstorben ist, aus meiner Familie gemeldet hat und geschrieben hat, sie ist verstorben, kannst du es der Katja sagen? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ganz toll. Mich macht es wahnsinnig wütend, dass das Opfer nicht gesehen wird. Und ihr könnt euch erahnen, wie viel Gegenwind auch gekommen ist, weil ich mich entschieden habe, nicht zur Beerdigung zu gehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, für mich stirbt da mein Täter und nicht meine Mutter. Und ich möchte auch noch mal zum Thema Beerdigung unbedingt noch was sagen. Wir haben es hier mit einer italienischen Familie zu tun, wir haben es hier mit Italienern zu tun, mit Drama zu tun, mit einer hochemotionalen Situation, die ich mir gar nicht antun möchte. Ich möchte nicht so trauern. Ich war immer schon ein Mensch, der für sich still leise getrauert hat, ohne Schreie, ohne riesige Dramenszenen, ohne Gewaltausbrüche. Von Gewalt meine ich nicht körperlich, sondern Schreien, Aggressionen, gegen sehr geschlagen. Das habe ich alles schon erlebt in unseren italienischen Beerdigungen und ich habe ein Bild davon, das wird wahrscheinlich bei meiner Mutter auch der Fall sein. Ganz ehrlich, das ist traumatisierend und verstörend. Vor allem für Menschen, die sowas nicht kennen. Und ich möchte euch jetzt etwas sagen, was ich unter Tränen sage. Das hätte meine Mutter nicht gewollt. Sie hätte nicht diese Art von Beisetzung gewollt. Die hätte das so in dieser Lautstärke, in diesem Zinnober nicht gewollt. Und wenn ich sie jetzt vor mir sitzen sehen würde, egal was zwischen uns war, tief in meinem Herzen weiß ich, dass sie sagen würde, ich verstehe, warum du nicht kommst. Ich werde mich auf meine Art und Weise, in meiner Stille, von ihr als Mutter, die verstorben ist, nicht als Mutter, sondern als Mutter, die verstorben ist, als Mensch, der mich ins Leben gebracht hat, verabschieden, leise und still und auf meine Art und Weise, ohne ein großes Zinnober daraus zu machen. Das werde ich tun zu meiner Zeit, wenn ich bereit bin und wann mein Herz es mir sagt. Und zum Schluss möchte ich etwas sehr Schönes sagen. All das, was mir widerfahren ist, hat dazu geführt, dass ich dieser heutige Mensch bin, der ich heute bin. Es hat dazu geführt, dass ich ja auch einen Beruf gefunden habe, der meine Berufung ist. Ich bin in meinen Augen so eine empathische und einfühlsame Therapeutin geworden, weil mir das Ganze über Jahre widerfahren ist, weil ich authentisch bin, weil ich auch von meiner Geschichte erzähle und meine Klienten unterstützen. Ja, du darfst absolut sauer, wütend auf deinen Täter sein, auch wenn es dein Elternteil ist. Du darfst dich abgrenzen, du darfst den Kontakt abbrechen, du darfst dich ablösen und dein eigenes Leben leben. Und ich unfassbar schön finde, Aussöhnungsgespräche zu führen. Ich führe nämlich auch Gespräche mit meinen Klienten, wo die Eltern zur Sitzung kommen. Dafür bin ich ja Familientherapeutin, um Aussöhnung zu schaffen. Und damit finde ich immer Frieden, weil meine Mutter mit mir keine Aussöhnung wollte. Meine Mutter nicht in der Lage war, ja, die Empathie zu empfinden und vor allem zu sehen, was für wunderbare Kinder sie hat, inklusive ihrer Tochter. Ich danke meiner Mutter für all ihre Misshandlungen, ihre Schläge, ihre Grausamkeiten. Das hat mich so ein Mensch gemacht, den auch mein Mann liebt. Ich habe auch durch meine Mutter ein Stück weit, weil ich diese Traumata hatte, mich in meinen Thorsten verliebt. Aber da machen wir einen extra Podcast mal dazu, mein Schatz. Bist einverstanden?
Yes, auf jeden Fall.
Und ich habe wirklich ein Leben jetzt mittlerweile, das ich gar nicht anders möchte, aufgrund meiner Traumatisierung. Und das ist wahrer Frieden. Das ist Frieden, den ich gefunden habe. Und wenn ich es in meinem Leben schaffe, noch viele Menschen dabei zu begleiten, mit meiner systemischen Arbeit, mit meinen Aufstellungen, mit meiner Traumaarbeit, dass auch sie in Frieden finden können, den ich hier in mir habe, dann kann ich nur sagen, hat sich meine Berufung für mich wirklich erfüllt. Und nochmal euch allen da draußen, die ihr zuhört, ihr seid nicht allein, wir sind viele, steht auf, erhebt eure Stimme, klagt die Täter an, schweigt nicht mehr. Und habt keine Schuldgefühle mehr. In diesem Sinne möchte ich euch noch danken fürs Zuhören und möchte euch noch zum Schluss das Schönste sagen, was mein Mann mir je sagen konnte. Er sagte mal zu mir: Ich liebe dich, weil, magst du sagen?
Weil du so bist, wie du bist.
Und was hat meine Mutter nicht geschafft aus mir?
Ah, ja. Ich verrate euch jetzt ein ganz, ganz intimes Geheimnis. Ihre Mutter konnte die Liebe aus ihr nicht rausprügeln. Das hat sie nicht geschafft. Und das ist vielleicht für euch auch ein ganz toller Abschluss. Niemand auf der Welt kann die Liebe aus irgendeinem Menschen rausprügeln.